Ich sage herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und heute wird es jazzig, musikalisch, etwas für die Ohren sozusagen. Wir widmen uns heute in unserer 11. Review Whiplash, dem, naja, man kann fast sagen, Debütfilm von Damien Chazelle. Und finden wir den gut oder nicht? Zieht neue Seiten auf, spannt die Fälle. Wir gehen tief in die Analyse, mal gucken, was bei rauskommt. Es bleibt spannend, bleibt dran.
Licht, Kamera, Ton, läuft.
Alles nicht vorhanden, ne?
Wir sind drauf. Hallo und herzlich willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Und zu meiner Linken, eure Rechten, wir hatten das schon mal, glaube ich, darf ich wieder begrüßen, Ronny.
Zu meiner Rechten, Alex, hallo.
Herrlich. So, jetzt haben wir muss ich kurz auf die Reihe kriegen, wieder die Zuschauer verwirrt.
Und die Zuhörer YouTube auch.
Und die Zuhörer sind jetzt sowieso raus. Es tut mir sehr leid, aber schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Für eine neue Review-Episode. Ronja hat es eingangs erwähnt.
Ja.
Die Numero 11.
Mhm.
Das Jubiläum ist vorbei.
Ja.
Jetzt ist wieder eine lange Strecke, die wir machen müssen bis zur 20.
Genau. Vorher nicht zerstreiten. Höchstens nur mit Reunion.
Schön Comeback, meinst du?
Mhm.
Bestens. Können wir wieder bei 1 anfangen.
Das Reboot. Sieht auf jeden Fall. Siehst schon.
Nummer 1. Review 1.
Ah. Neuer Cast dann aber.
meine Güte. Ja, wir haben uns tatsächlich heute was anderes ausgesucht, ein bisschen, ne?
Findest du?
Irgendwie schon, ja. Also es passt voll in unser Schema rein. Aber
Filme,
das ist schon mal gut, ja.
Aber beim Titel geht's ja schon los. Whiplash.
Gut, besser.
Besser?
Besser.
Er lag vielleicht gerade in dem Stück Brezel, was ich gerade noch zwischen den Zähnen hatte.
Ah. Wer nochmal zurückspielen möchte,
Whiplash.
Das Intro.
Whiplash.
Wie sollen wir starten? Wieder mit einer Synopsis? Hast du selber geschrieben?
Können wir machen, ja. Netz? Mhm. Ist ja quasi ein uralter Schinken, 2014.
Ah, mein Gott.
Von unseren anderen Reviews toppt das nur, stirb langsam.
4,5 Jahre. Tatsächlich aber, hast du recht, ja?
Ja.
Das war der zweitälteste Film sozusagen, den wir in der Review haben hier.
Richtig.
Und die Stopp langsam Review würde ich gar nicht so als
herkömmliche Review eigentlich, ne?
Bezeichnen tatsächlich. Aber
wir haben jetzt wieder 9 Folgen, wo wir das nochmal krass nach unten korrigieren können.
Genau, aber wir haben es immer wieder gesagt, ne, Release-Datum spielt keine Rolle. Wir wollen über das sprechen, wo wir irgendwie Interesse haben, drüber zu sprechen, wo wir vielleicht im Zweifel auch rauskriegen wollen, weil wir irgendwie off-camera noch nicht drüber gesprochen haben, was der andere denn denkt.
Hm.
Ja, damit hier ein Austausch stattfindet.
Ach. 2014, Whiplash, kam im Februar 2015 dann bei uns in die deutschen Kinos.
Ist das also gar nicht so alt, hör mal, was los?
Ja, stimmt, völligst übertrieben. Und ich starte mit der Synopsis und da habe ich mich bei 2 bedient und die zusammengeworfen.
Boah, das hatten wir auch noch nicht.
Das hatten wir, glaube ich,
meine
auch noch
Güte,
nicht. Ne? Dass ich so rotzfrech bin und dann noch mich bei 2 bedienen tue. Und die dann einfach zusammenkopiere, das ist schon
Copyright.
Das ist hart, ja. Vielleicht findet der ein oder andere jetzt seine Wortwahl hier wieder. Zitat. Der 19-jährige Schlagzeuger Andrew Neiman ist Student an einem renommierten Musikkonservatorium in Manhattan. Dort gerät er mit seinem unnachgiebigen Mentor Terence Fletcher aneinander, der das Potenzial des Jungen sieht und ihm keinen Fehler, nicht einmal die kleinste Ungenauigkeit, durchgehen lässt. Um ihn weiterzufordern, nimmt Fletcher ihn in seine Band auf. Ein Schritt, welcher Andrews Leben nachhaltig verändern wird. Was ist denn heute los? Jetzt stolper ich schon wieder hier über die einfachsten Sätze. Naja, ich glaube trotzdem ungefähr, habt ihr jetzt schon mal einen Ausblick bekommen, um was es geht?
Ist gut durchgekommen, alles gut.
Naja, also immer, naja. Don't eat the Brezel.
Sei nicht so selbstkritisch, alles in Ordnung. Zieh durch.
Wir ziehen durch. Und Wir kommen wie immer zu den Eckdaten. Jetzt wisst ihr erstmal, guck mal, um was es geht.
Genau.
Und jetzt kommen die Hausaufgaben. Hm. Von wem? Über wen? Hm. Was denn da alles passiert?
Na, du hast es ja im Intro schon gesagt, ne? Regisseur Damien Chazelle. Nach Whiplash kannte ihn vielleicht trotzdem immer noch keiner. Nach La La Land und nach dem Oscar-Regen kennt ihn vermutlich jeder.
Genau. Whiplash war nach einer Studienfilmarbeit so der erste große kommerzielle Film.
Genau.
Würde ich so als Debüt noch bezeichnen.
Ja.
Wie gesagt, von 2014 und das hat ihm, wir kommen gleich noch zu den Auszeichnungen zu Whiplash, dann die Tür geöffnet, dass man ihm dann hat La La Land machen lassen, der ja mit Oscars überschüttet wurde. Ich glaube 14 Nominierungen damals und 6 gewonnen.
Zu Recht.
Fragezeichen.
Meinung, nein, gibt's kein Fragezeichen.
Ja?
Das war ein Ausrufezeichen.
Ja, okay.
Sei es drum.
Würde ich unterschreiben, ja.
Und genau.
Jetzt zuletzt, deshalb doch einigermaßen aktuell, kam Oktober oder November First Man in die Kinos, ja. Ein Porträt über Neil Armstrong,
genau.
Dem ersten Menschen auf dem Mond.
Korrekt. Ansonsten vorher, wenn überhaupt in Erscheinung getreten, als Ghostwriter, also
Drehbuchautor.
Ja, Drehbuchautor, Whiplash ja ebenfalls schon ein älteres Skript gewesen, dass er immer so rum lag
seit
im Schreibtisch irgendwie.
Seit 2012 geisterte es auf der Blacklist, ja. In Hollywood umher.
Genau, und immer noch unheimlich jung. Anfang 30.
85
geboren.
Genau.
Und von daher gehe ich davon aus, dass wir noch ganz viel, ja, ärgerlich, ne?
The Planke Night.
100% kann ich das unterschreiben. ja, aber auf der anderen Seite hat er halt noch unheimlich viel Zeit, unheimlich viel zu machen. Und
das stimmt,
ich freue mich da, seine Karriere weiter zu verfolgen.
Mit 30 hier schon 3 ja, große Filme am Start.
Du, selbst wenn Whiplash nicht so gezündet hätte, wie er zumindest unter den Kritikern gefeiert wurde, hatte sich halt mit La La Land alleine ein Denkmal gesetzt, selbst wenn er jetzt aufhören würde. Auf ewig.
Ja. Was ich ganz interessant fand, er hat auch irgendwie den 3. oder 4. Drehbuchentwurf für 10 Cloverfield Lane überschrieben oder geschrieben.
Ja, passierte öfter, ne? Dass
ja.
Da mehrere Drehbuchautoren Hand anlegen dürfen und der war gut.
Und hat dann noch ein, zwei Sachen mitgeschrieben, was ich sehr interessant finde.
Mhm.
Ja, aber die letzte Arbeit jetzt war First Man 2018 im Kino. Whiplash, ich versuche die ganze Sendung über zu üben und zu perfektionieren in der Aussprache, hatte ein Budget von 3,3 Millionen US-Dollar.
Super, super wenig. Wir haben thematisieren das ja immer wieder.
Mhm.
Ja, gibt keine Special Effects, nicht wirklich. Also keine, die irgendwie ins Auge fallen zumindest.
Nee.
Gibt sicherlich vielleicht hier und da irgendwas.
Also wo, ja, es gibt eine Szene.
Es gibt eine Action-Szene. Es gibt vielleicht hier und da auch irgendwie Kompositionen, die vielleicht gar nicht auffallen, weil wir sie halt nicht sehen sollen. Aber unterm Strich, dafür, dass sie in New York gedreht haben.
L.A.
Entschuldigung.
Es spielt in New York.
Yes. In
aber
L.A. gedreht.
In L.A. gedreht.
Ändert aber an meinem Punkt nichts. Ob jetzt L.A. oder New York, ist vermutlich teures Pflaster, ganz generell. Wo wir auch gleich irgendwie vielleicht den Segway machen können, dass sie den extrem schnell abgedreht haben. Weil sie ihn schnell abdrehen mussten wahrscheinlich auch. Und ja, geringes Budget. Und auch da kommen wir dann aber wieder zu dem Punkt, was hat er denn eingespielt?
Ist diesmal nicht ganz so eine große Nummer wie in der letzten Mary by Get Out. Wie gesagt, 3,3 Millionen stand zur Verfügung. Man hat in den USA dann 13 Millionen immerhin eingespielt.
Ist nicht so pralle, ne? Erstmal.
Was aber für einen Indie-Film, den man fast nahezu selbst produziert und in die Festivals bringt, also du hast keinen Werbeaufwand, du hast keinen großen Vertriebsaufwand, glaube ich, schon nicht schlecht ist.
Würde ich jetzt gar nicht so pauschal unterschreiben,
ja,
weil er hat ja ein weltweites Release bekommen.
Ja, nach und nach.
Nach und nach, ich weiß, aber das ist ja das, wo es für die meisten Indie-Filme gar nicht hingeht. Nicht
genau.
Wirklich. So, und er hat halt die Chance bekommen, weil da offensichtlich gewisses Potenzial gesehen wurde. War jetzt auch kein Major Release weltweit, aber hat er trotzdem gereicht, um das Ganze nochmal eine ganze Ecke nach oben zu korrigieren. Auf fast 50 Millionen weltweit.
Genau,
ne?
Insgesamt dann. Und das ist ja schon.
Das ist bei dem Wareneinsatz.
Nicht schlecht.
Hätte ich das Ding im Zweifel mitproduziert. Passt schon. Ich glaube, da sind alle mit einem lächelnden Gesicht rausgegangen, oder?
Ja.
Ich meine, das war eine einfache Nummer. Und wie gesagt, glaube ich, auch der Grund, worum er dann bei La La Land, glaube ich, ein bisschen mehr Geld zu verbrennen hatte.
Was ich ganz interessant fand, witzige Anekdote, und vielleicht haben viele, die den Film auch noch nicht gesehen haben, das auch noch nicht gewusst. Er hat ja am Anfang gar kein Geld, selbst diese 3,3 Millionen gar nicht zusammenbekommen.
Warum auch? Wenn du mit einem Skript kommst und sagst, ich will Regie führen und du wirst gefragt, na klar, alles gut.
Aber das liegt ja eh schon seit 2 Jahren in der Blacklist rum.
Ja, und was ist denn dein Lebenslauf, ne, lieber Regisseur? Und du sagst,
mein Abschlussfilm.
Ich habe da gar nicht mal so viel. Warum sollte ich dir irgendwie einen Millionenbetrag geben, wenn ich keine Ahnung habe, ob du unabhängig von einem Studienfilm irgendwie, ob du was in Spielfilmlänge zustande kriegst? Und dann bist du halt im schlimmsten Fall vielleicht noch Mitte 20. Ne? Kann ich sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen.
Also was hat er gemacht? Er hatte schon 1-2 Kontakte auch zu Produzenten,
genau,
die auch schon Vorschläge gemacht haben, wenn du den mal irgendwo produzierst. Ich hätte vielleicht 1-2 Empfehlungen für Schauspieler. Und hat dann einen Teil des Skriptes genommen und das als Kurzfilm produziert.
Mhm. Was ja aber ganz generell, muss man jetzt mal noch ergänzen, durchaus ja ein gängiges Mittel in Hollywood ist, ne? Dass du eine Idee als Kurzfilm auf die Beine stellst, um dann vielleicht irgendwie ein bisschen hausieren zu gehen, um da irgendwie Funding zu bekommen für Spielfilme.
Aber ich habe es aus meiner Vergangenheit, kann ich mich jetzt an kein Beispiel erinnern, wo ich auch weiß, dass man dann mit dieser Vorstellung dick an die Festivals gegangen ist. Und das dann da richtig erfolgreich auch war.
Das ist richtig. Aber das letzte Beispiel wäre jetzt Cargo zum Beispiel.
Ja gut, das war aber eine andere Herangehensweise gewesen.
Korrekt, aber das gibt es ja trotzdem immer wieder, dass sie aufgegriffen werden als Spielfilm, weil vielleicht das Potenzial des Kurzfilms da ist. Ja, aber manchmal ist, glaube ich, sehr wohl die Intention auch, ja, wir machen den Kurzfilm und wenn der erfolgreich wird, dann haben wir hier übrigens das Ganze auch nochmal in Spielfilmlänge vorbereitet.
Ja, genau.
Aber ist ja hier super aufgegangen, offensichtlich.
Genau, und hier war es halt wirklich das Ziel, einen Teil des Skriptes zu verfilmen, also auch gleichnamig als Whiplash, als Kurzfilm produziert.
Genau, und ist ja nicht mal wirklich ein Kurzfilm.
18 Minuten, das ist schon ein dickes Ding.
Nein, aber sie haben sich, naja, es ist ja 18 Minuten 18 lang, Minuten, ja. Aber es ist ja nicht wirklich ein Kurzfilm. Es ist ja eigentlich nur eine Szene aus dem fertigen Spielfilmskript, die vielleicht irgendwie als Standalone als Kurzfilm funktioniert,
ja.
Aber da war ja jetzt nicht wirklich irgendwie, außer die Stelle rauszusuchen, irgendeine große Transferleistung da.
Nee, es war jetzt auch kein 3-Akter, 5-Akter, sondern es war halt wirklich aus dem Skript, man merkt es halt, rausgenommen und quasi runtergespielt, wenn man es böse formulieren möchte.
Nee, ist richtig.
Witzigerweise ans Sundance Filmfestival rangetragen und da direkt ein paar Awards und anderen den Jury Award abgegrast.
Ist tatsächlich ganz interessant halt, ne? Dass es halt so ein Fragment aus deinem Spielfilmdrehbuch dann halt mega, mega abgeht, ne? So ein Kapitel da draus.
Ja.
Ja, und wie gesagt, hat ihm recht gegeben und du, meine Empfehlung wäre, wenn er jetzt geht es bei mir auch schon los. Mein Gott, ich habe Ronny, ist das ansteckend?
Oh mein Gott. Das kann gut möglich sein. Das ist auch von der gleichen Brezel genascht.
Jetzt habe ich Ronny. Ärgerlich.
Verbreitet
Whiplash.
Sich. Whiplash. Whip. Wo waren wir stehen geblieben? Finanzierung gesichert.
Ja, Finanzierung gesichert, aber ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich gerade sagen wollte.
Das ist überhaupt kein Problem. Ich könnte nahtlos fortfahren.
Do it.
Witzigerweise, im gleichnamigen Kurzfilm hat man damals einen Schauspieler namens J.K. Simmons für eine der Hauptrollen sichern können. Mhm. Der dann auch bei der Umsetzung des Vollformats wieder exakt die gleiche Rolle eingenommen hat. Und wenn man sich heute mal den Kurzfilm anguckt und mit dem mit der Vollversion vom Film vergleicht, bitte, ist es nahezu 1:1 vom Schauspiel, nahezu 1:1 von der visuellen Auflösung.
Ja. Kameraeinstellungen, teilweise sogar das Editing, das Framing ist tatsächlich identisch.
Das auf Frame. Absolut Interessante, es gibt bestimmt, würde ich schätzen, 1 Dutzend Einstellungen, die man 1:1 in den Film übernommen hat.
Ja, genau.
Und das ist noch witziger, dass man sagt, dass das Material vom Kurzfilm so passt und man das in der Farbkorrektur dann so hindrehen kann, dass man es einfach im fertigen Vollformatfilm nochmal wieder verwurstet.
Das ist, vielen Dank, dass du mir ausgeholfen hast. Genau das, was ich sagen wollte. Für die, die den Film schon gesehen haben oder ihn vielleicht jetzt im Anschluss schauen, tatsächlich die Empfehlung, schaut euch erstmal den Spielfilm an und gebt euch danach mal den Kurzfilm. Unmittelbar danach, die Viertelstunde habt ihr dann auch noch irgendwie übrig, weil es halt wirklich, auch wenn die Location irgendwie eine andere ist, ne, wesentlich unatmosphärischer im Kurzfilm.
Heller.
Viel, viel heller, ne, aber halt langweilig irgendwie gefühlt, ne?
Ja, schon.
Oder anders gesagt, im Spielfilm ist es wesentlich stimmiger. 1:1. das Gleiche, ne? Also die Brennweiten, es ist alles nachgebaut und es ist ja, ging ja sogar so weit, dass sie dann genau die Einstellungen benutzt haben aus dem Kurzfilm und ja teilweise auch dann Audiofragmente, ne?
Das auch, genau. Vielleicht kommen wir da
ja,
nachher noch
vielleicht sprechen. Aber mal das gucken. Ist halt, das ist dann schon überraschend halt, ne? Ja. Also das ist, weil man kann ja auch im Zweifel ist ja auch Raum für noch Verbesserungen halt, ne? Wenn man lange an immer dem gleichen Material arbeitet, ne, dann iteriert sich das ja so ein Stück weit, aber da haben sie halt dran festgehalten, auch der Editor. Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man das ein bisschen aus Zeit- und Kostengründen gemacht hat, weil man hört auch immer so in den Backstage-Berichten, man hat ein unglaubliches Tempo bei der Produktion drauf gehabt.
Oh ja.
Insgesamt hat man nur 19 Tage gebraucht, was nochmal ein bisschen kürzer ist als die üblichen.
Fürs Drehen, meinst du? Ja.
Reine 19 Tage fürs Drehen. Und so wie ich das in Erfahrung bringen konnte, hat man das Ding innerhalb von 10 Wochen fertig produziert, ja, um es wieder pünktlich zum Sundance Film Festival abzugeben.
Genau. Also fertig produzieren heißt schneiden, mischen, was auch immer halt alles dazugehört, Color Grading und so weiter. Und es dann halt fertig eingetütet zu haben für Festival Run.
10 Wochen sind halt netto 2,5 Monate.
Ja, für einen Spielfilm.
Für einen Spielfilm.
Auf Hollywood-Niveau. Das 80, ist halt,
90 Minuten.
Genau, das musst du halt erstmal machen, ne?
Das ist schon straff.
Ja, ich meine, 20 Minuten konntest du ja Copy-Paste machen. Überspitzt formuliert natürlich nur, aber ja. Also ist auf jeden Fall eine Leistung.
Hat sich's gelohnt? Kommerziell würde ich sagen schon, denn spätestens bei den Oscars, es gab insgesamt 5 Nominierungen, unter anderem bester Film und bestes Drehbuch. Und 3 Nominierungen zusätzlich hat es dann gewonnen, nämlich bester Schnitt ging an Tom Cross. Oder Tom Cross hat den Schnitt, die Montage übernommen. Dann beste Tonmischung, also Soundmixing. Und beste Nebendarsteller, nämlich J.K. Simmons, der hier einfach mal den Oscar bekommen hat. Und der für seine Rolle knapp 50 weitere Auszeichnungen erhalten hat, unter anderem auch Golden Globe,
ja,
etc. pp. Er hatte ziemlich alles für diese Rolle mitgenommen, was so ging.
Fun Fact übrigens, der Hauptdarsteller im Kurzfilm ist ein anderer als Miles Teller im fertigen Film.
Johnny Simmons.
Genau.
Nicht verschwägert oder verwandt.
Nicht verwandt und verschwägert mit J.K. Simmons. Aus Zeitgründen wohl, ne? Also Miles Teller war wohl schon eigentlich angedacht, auch für den Kurzfilm. Hauptsächlich, weil er selber schon Schlagzeug spielen konnte, seit, keine Ahnung, der Pubertät irgendwie. Hat aber halt vom Schedule nicht hingehauen, vom Terminkalender, war dann aber halt für den Spielfilm wieder da. Und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Meiner Meinung nach war das die bessere Variante, weil ich persönlich finde, dass Johnny Simmons in dem Kurzfilm, und ja, das gibt halt vom Skript halt nicht allzu viel her tatsächlich, bleibt da wesentlich blasser gefühlt.
Ja.
So ganz so rein subjektiv. Wenn es euch mal vielleicht am Stück irgendwie hintereinander anschaut.
Ja, deshalb ist es auch interessant, mal beide nebeneinander zu sehen.
Genau.
Whiplash, der Kurzfilm. Guckt mal bei YouTube, schwirrt immer irgendwie rum, wird regelmäßig gelöscht, weil halt.
Ja, ist immer ein bisschen nervig.
Aber ja, guckt mal, vielleicht findet ihr den. Um die Hausaufgaben-Eckdaten hier kurz abzuschließen. Wer war in der Kamera? Ich hoffe, ich spreche einigermaßen richtig aus. Sharoni Mir, israelischer Name. Israelischer Kameramann, relativ unbekannt, zum Beispiel 2005 hat er Coach Carter gemacht, dann ein paar Grusel-Horrorstreifen, Last House on the Left 2009, war unter anderem Aaron Paul dabei.
Coach Carter mit Samuel Jackson?
Eieiei. Schon okay. Eine Weile her, ja, ne? Oder als letztes Rings 2017, wo unter anderem auch Vincent D'Onofrio dabei war. Dann Schnittmontage, eben schon angerissen. Tom Cross hat damals auch den Whiplash Kurzfilm geschnitten und hat dementsprechend extrem viel für diese eine Szene, aus der der Kurzfilm besteht, auch versucht wieder zu reproduzieren. Und wurde dann einfach komplett mitgenommen, hat La La Land gemacht 2016, hat First Man 2018 gemacht und 2017 dazwischen hat er noch Hostiles und zum Beispiel The Greatest Showman mit Hugh Jackman.
Alle, die du aufgezählt hast,
zusammengebaut.
Meine Güte, kann man machen, glaube ich. Ich meine, dass er mit Damien Chazelle zusammengearbeitet hat, dass sie jetzt alles zusammen gemacht haben, hatten wir oft genug jetzt. Das kommt vor, wenn sie sich gut verstehen, ne? Und dann zwischendurch aber noch Hostiles und Greatest Showman zu schneiden. Greatest Showman vielleicht vom Kritiker nicht so gut angekommen, aber mega gefeiert. Hostiles mit Christian Bale, wenn ihr nicht gesehen habt, so ein Indianer. Western-Film, unfassbare Bilder. Er hat's drauf. Und von daher ist es okay, wenn er irgendwie schon mal einen Oscar bekommen hat.
Geht
ob
klar.
Ob der jetzt für Whiplash sein muss oder nicht, aber für jetzt schon kann man sagen, für das Lebenswerk ist es okay, wenn es Oscar nominiert wurde. prämiert. Sorry.
Was jetzt?
Ich habe gesagt, Oscar nominiert, Oscar prämiert.
Ja, stimmt.
Ist das Leben.
Genau. Die musikalische Untermalung hier bei Whiplash, durchgeführt durch Justin Hurwitz. Das ist ganz interessant. Das war der alte Studien Raum-WG-Kollege von Damien Chazelle, kennen sich seitdem, haben diesen Abschlussfilm zusammen gemacht, war dann bei La La Land zusammen, das erste Mal im Kurzfilm, gibt's keinen Score, deshalb war er da nicht involviert. Und hat dann zum Beispiel First Man auch wieder musikalisch
Also auch die arbeiten permanent zusammen, auch der hat sich sein Podest schon gebaut mit La La Land.
Zum Cast, wir haben es erwähnt, in der Hauptrolle als junger Jazz-Schlagzeuger Andrew Neiman ist hier Miles Teller, auch angerissen. Der passt ziemlich gut in die Rolle, weil er selbst schon Schlagzeug spielt, seit er 15 Jahre alt ist. Hatte hier aber am Set für den Film eine intensive Auffrischung, und zwar durch Nate Lang.
Der auch mitspielt.
Zwar den eigentlichen Hauptschlagzeuger in der Band im Film. Um es vorwegzunehmen, Nate Lang hat selbst eine eigene Band, ist also da musikalisch bewandert und hat es, glaube ich, auch richtig gut drauf, weil er, wie gesagt, auch Miles Teller dann Unterrichtsstunden gegeben hat, auch Jazzgrundlagen etc. pp. Macht aber gar nicht so viel Film. Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass er teilweise eher so am Theater und so unterwegs ist. Und Gerüchten zufolge wurden wohl sogar ca. 40% von dem, was Miles Teller selbst spielt, dann auch im Film, im Sound-Editing verwendet. Miles Teller an sich hat so angefangen in so Teenage-Romantik-Romcoms, bla, so ein bisschen, also zum Beispiel das Remake von Footloose 2011, war dann 21 and Over 2013, ging dann in diese Divergent-Reihe mit rein.
Wie alle anderen auch in Hollywood.
Hat wir auch schon mal angerissen. Ja. Hat dann aber ein bisschen, auch so ab Whiplash, so auch mehr dramatische Rollen angenommen. Bleed for This, wo er den Boxer verkörpert hatte, No Way Out als Feuerwehrmann. Und ist jetzt 2018 hat er nämlich nirgendwo groß was gemacht. 2019 ist er jetzt zu sehen in der Winding Refn-Serie, wo wir spekuliert haben, dass es auf Amazon kommt, in Too Old to Die Young, 10-teilig, Spielfilmlänge, wir hatten es schon mal in einem Update, und in Top Gun Maverick. Da grinst der Alex.
Ja. Unterschlagen hast Thank You For Your Service und was ich dir zugute halte, Fantastic Four.
Fantastic Four.
Den hast du weggelassen, das ist auch völlig berechtigt.
Ich habe auch War Dogs zum Beispiel weggelassen.
Oh, stimmt.
Mit Jonah Hill.
Den fand ich auch ganz unterhaltsam.
Ja, ich.
Sei es drum. Nein, aber
es war auch, so Highlights, um mal so ein bisschen sein Schaffen und sein Wirken.
Nein, also er war auf jeden Fall sehr, sehr fleißig, ne?
Ja. Und er ist nicht in diesem Romcom-Universum
abgesifft,
sondern er hat es geschafft, sich da echt gut zu profilieren. Und ich sehe ihn sehr gerne, muss ich sagen.
Ja.
An seiner Seite als Nebendarsteller quasi, J.K. Simmons, wie erwähnt, spielt hier den Musiklehrer oder Dozenten an dieser Musikhochschule. Hatte selbst eine Ausbildung an der Musikhochschule, kann dadurch auch Piano spielen, musste das aber auch ein bisschen auffrischen für den Film, ist aber auch nur nebensächlich eher. J.K. Simmons spielt irgendwie seit den 80ern alles Mögliche und es ist mir, wenn man in seine Vita guckt, unglaublich, was er für einen Terminplan hat. Ich habe nur ganz wenig rausgesucht. Hat zum Beispiel von 94 bis 2010 über 16 Jahre bei Law & Order zum Beispiel mitgespielt. Wurde, glaube ich, so in der filmischen Welt richtig populär in der Spider-Man-Reihe von Sam Raimi. Als J. Jonah Jameson, kriege ich das richtig zusammen?
Ja.
Gott sei Dank.
Sehr schön.
Da hat er eine sehr charakterähnliche Figur.
Genau, den Choleriker.
Den Choleriker.
Genau, aber so ist er ja, der Jameson. Von daher hat er den damals, glaube ich, ganz geil porträtiert.
Und bis heute, glaube ich, in irgendwelchen Videospielen und Comics ist er immer wieder leider seine Stimme, macht auch viele andere Synchronsachen.
Ja.
Ewig viele Serien bis heute auch noch. Ja. Und das Letzte, was ich mal hier rausgesucht habe, unter anderem ist zum Beispiel Justice League, wo noch jemand anderes in der Superheldenwelt verkörpert, nämlich Commissioner Gordon.
Genau. Und letzte Serie war Counterpart.
Genau.
Eine Star-Serie, leider jetzt nach der zweiten Staffel abgesetzt.
Ah.
Aber das war jetzt so das, wo man ihn zuletzt hat sehen können.
Ja, guckt mal bei IMDb, ist unglaublich, wo er überall mit herumfunkt. Ansonsten ganz kurz nur, Paul Reiser spielt hier den Vater von Miles Teller. Ich habe ihn rausgesucht, Man kennt ihn, Beverly Hills Cop, hat man ihn mal durchs Bild huschen sehen. Ja. Oder zuletzt zum Beispiel ist er in Stranger Things aufgetaucht in der ersten Staffel.
Ist als im Doktor. Zweifel halt so ein Gesicht, das man vielleicht schon mal gesehen hat irgendwie.
Ja,
ne?
Wenn man Paul Reiser sieht, weiß man, ach der, okay, ja. Aber man muss trotzdem erstmal nachdenken, wo habe ich ihn denn mal gesehen.
Genau.
Macht aber hier als Vater eine sehr einfach geschriebene, aber gute Figur, finde ich. Dann, hier muss ich wieder nachdenken, wie man den Nachnamen ausspricht.
wie alle anderen auch, wurde auch schon öfter mal in der Late Night thematisiert.
Als, okay, dann vervollständige mich. Und zwar Melissa.
Die Amis würden sagen Benoist.
Benoist?
Benoist,
das
ja.
Das ist hart. Das find,
Benoit.
Benoit hätte ich jetzt auch gesagt. Für mich dann, da hätte mich aber das Essen ein bisschen gestört.
Dann belass es bei den Amis und sag Melissa Benoist.
Nee, das klingt einfach zu falsch. Ich sag Melissa Benoit. Spielt hier die Freundin von Miles Teller, Nicole, bekannt als Supergirl seit 2015. Ja,
das war, glaube ich, der ganz große Durchbruch. Hier und da haben wir mal wieder in Erscheinung getreten in irgendwelchen Filmchen, ne? Aber Supergirl.
Zum Beispiel Patriot's Day 2016. Mark Wahlberg und auch J.K. Simmons spielt damit. Dann, kurz erwähnt, Austin Stowell und Nate Lang spielt hier die Schlagzeugkonkurrenz. Eher kleine Nebendarsteller, aber auch erwähnenswert. So viel zu den Eckdaten, würde ich sagen. Ihr seid jetzt im Bilde. Synopsis, Eckdaten, wer spielt mit, etc. pp. Ich habe wieder zwei Hypothesen vorbereitet.
Yes.
Dann fange einfach mal an.
Mach mal.
Für mich. Formuliert. Whiplash ist ein herausragender Psycho-Thriller. These Nummer 1. Und These Nummer 2. Whiplash gipfelt im spannendsten Filmende aller Zeiten. Guckt der Alex erstmal.
Okay.
Lässt sacken. Und wir gucken mal. Wir haben schon relativ viel angerissen.
Ja.
Was macht den Film für mich oder für dich sehenswert? Ich habe so drei grobe Punkte. Der erste ist für mich die Charaktere, die man geboten bekommt und wie sie gezeichnet sind. Weil ich finde, du hast am Anfang so den Eindruck, du hast Andrew, also Miles Teller, und du hast Fletcher, J.K. Simmons, und du kannst relativ gut ausmachen, du hast so gut gegen böse. Aber ich finde, es ist im Film dann immer mehr, wird der Grad, auf dem man wandert, immer schmäler und irgendwann fast nicht mehr sichtbar. Und du verlierst so ein bisschen den Bezugspunkt zu Andrews Figur. Und das ist aber ganz gut, finde ich. Denn am Anfang ist er so ein passionierter Schlagzeuger. Er spielt seit der frühesten Kindheit. Das ist sein Traum, der beste Schlagzeuger irgendwie zu werden.
Du sympathisierst mit ihm halt, ne?
Genau. So. Und aber immer im weiteren Verlauf des Filmes gibt er seine guten Seiten auf. Also er wirft dann doch das Verhältnis mit seiner Freundin über den Haufen. Und zum Schluss siehst du sogar, dass er sich so ein bisschen dann doch letzten Endes von seinem Vater abnabelt.
Oder von seiner, generell von seiner Jugend, ne, von seiner Vergangenheit, von seiner, wo er aufgewachsen ist. Er versucht sich da halt einfach zu distanzieren. Überspitzt könnte man sagen, sieht er, glaube ich, einfach sich auch als was Besseres, so ein Stück weit.
Ja, könnte man auch so sagen. Und das war für mich so das Zeichen, er tut, ganz einfach formuliert, Böses, um für sich aus etwas Gutes, Höheres zu erreichen. Und der Gegenpol, der die ganze Zeit mitschwingt, ist halt Fletcher, also die Figur von J.K. Simmons, der als erstes mal böse scheint, weil er hat diesen fanatischen Gedanken, einen neuen Star zu formen. Das ist ja sein Beweggrund im ganzen Film, den er auch nennt.
Den formuliert er sogar selber aus, genau. Zum Ende hin.
Genau.
Ja.
Er offenbart sich dann auch so ein bisschen noch am Ende und fasst es dann mal zusammen, dass er sagt, seine Intention an dieser Musikhochschule ist eigentlich nicht zu sagen, er will jetzt irgendwas Tolles erreichen, sondern er will einen Charakter, so hat er es nicht gesagt, aber einen neuen Star, eine neue Persönlichkeit, einen neuen, sie sagen mal vorsichtig, Supermusiker erschaffen, der zum Beispiel Charlie Parker oder anderen Jazzgrößen das Wasser reichen kann oder diese Tradition von so genialen Jazzmusikern weiterführen kann.
Genau, und deswegen würde das immer weiter so durchziehen, er wird sich dafür nicht entschuldigen, wie er das handhabt, und er kann es versuchen, und wenn es zu seinen Lebzeiten klappt, dann ist es schön, und wenn nicht, dann kann er sich wenigstens nicht vorwerfen, dass er es nicht selber probiert hat.
Genau. Das Doofe ist, oder sind seine Mittel. Denn er will etwas Gutes erreichen, was man ja sagen könnte, ist ja löblich, dass du so gute Schüler oder Menschen heranziehen willst, die es so drauf haben. Aber er hat, muss man einfach sagen, absolut psychopathische,
das ist korrekt,
Züge, ne? Also er hebt sich über soziale oder teilweise auch gesetzliche Normen hinweg. Er missachtet die Rechte anderen. Er hat auf jeden Fall die Schwierigkeit, sich die eigene Schuld einzugestehen. Also er lügt auch aktiv im Film,
in einer sehr entscheidenden Szene. Eine entscheidende Szene, die halt dir verdeutlicht, dass es aber im Zweifel auch, dass es auch für ihn gar nicht so wichtig ist, was es für Konsequenzen haben kann.
Zumindest ist der Impact nicht so riesig, dass ihm das ewig nachhängt.
Es geht unterm Strich am Ende des Tages einfach nur um die Musik und den Musiker und nicht um die Person dahinter.
Ja. Und ganz klar, er hat Tendenz zu gewalttätigem Verhalten. Das wird schon im Trailer ersichtlich und das wird relativ schnell im Film ersichtlich. Was mir da noch sehr gut gefallen hat als zweiter Punkt, ist die Charakterentwicklung, habe ich ja schon ein bisschen angerissen, weil man hier auch so ein bisschen mehr reinlesen kann. Also Andrews Figur, man merkt halt wirklich im Film über, wie er seinen eigenen inneren Antrieb übergeht. Also wenn man sich jetzt so Motivationstheorie so ein bisschen anguckt.
Aber übergeht er ihn oder ist das tatsächlich diese Krux, dass diese Methoden so ein Stück weit sogar funktionieren und er für sich selbst halt realisiert, dass halt die Musik eben doch dieses eine zentrale Ding für ihn ist halt, ne?
Ja.
Wo alles andere quasi hinangestellt wird, verblasst, unwichtig ist.
Ja, genau. Also damit meine ich so, in dieser Motivationslehre, ne, diese intrinsischen, also diese innere Motivation wechselt zu der extrinsischen Motivation. Also du hast nicht den inneren Antrieb, sondern durch äußere Anreize geschaffen, folgst du nur noch diesen.
Ja, ja.
Und stellst deine eigene Selbstbestimmung teilweise auch, die er ja hat, stellt er beiseite oder hebelt sie zeitweise aus. Und das fand ich sehr interessant. Das sieht man vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber er versucht ja wirklich die Anerkennung von Fletcher als Anreiz zu nutzen.
Aber mal jetzt umgekehrt gesprochen, ohne das Ende vorwegzunehmen. Findet er deiner Meinung nach zurück zur intrinsischen Motivation am Ende? Oder ist das trotzdem wieder, weil für mich ist das Ende trotzdem wieder was Reaktionäres, was Extrinsisches. Das sind Trotzreaktionen. Es kommt für mich nicht eindeutig raus, formulieren wir es mal so.
Ja, ich glaube generell, das Ende ist ja vor allem vom Schnitt so, dass es einfach offen ist. Ich würde sagen schon, dass er das überwindet.
Okay.
Vielleicht kriege ich es gerade nochmal angerissen. Ich lasse es mal kurz sacken. Der dritte größte Punkt, der mir als super anwirklich gefallen hat, ist halt die Inszenierung an sich. Ein Punkt davon ist die Reduktion und der extreme Fokus zum Beispiel auf die Hallo? Oh no.
Oh.
Hat er gestoppt auch?
Nein, also erzähl ruhig erstmal weiter. Gerne.
Wo bin ich denn stehen geblieben? Während Alex hier...
Die Inszenierung, die dir sehr gut gefallen hat.
Ah, okay. Wir haben hier gerade ein Kameraproblem. Es könnte jetzt für alle YouTube-Zuschauer gerade sehr unangenehm sein, wenn mein Assistent aufspringt und direkt versucht, das Problem zu lösen, rede ich einfach weiter. Also, die Inszenierung an sich, die mir sehr gut gefallen hat. Thema Reduktion und extremer Fokus auf die Musik und die Hauptdarsteller. Und das haben wir gerade eben schon angerissen, wird sehr deutlich im Intro. Jetzt sieht es wieder so aus, als würde es funktionieren, aber die Schärfe stimmt nicht. Da würde ich gerne nochmal um Nachjustierung bitten, damit die Leute ja auch noch irgendwas erkennen. Das sieht man sehr gut in der Eröffnungsszene. Schnell ins Bild gucken, liebe YouTube-Fans. Man sieht einen Flur und in weiter Ferne sieht man Miles Teller am Schlagzeug sitzen und üben. Und die Kamera fährt langsam auf ihn zu, verdichtet sich, man schneidet um. J.K. Simmons, also Fletcher, kommt so aus dieser Dunkelheit geschlichen. Und das alles, auch das ganze Lichtsetting, den ganzen Film über, hat ja so eine wirklich sehr intime sehr intime Atmosphäre, ganz einfach. Und das insgesamt ergibt für mich so ein ganz intimes und kleines Kammerspiel. Und das finde ich sehr interessant, weil du du hast, wie du es von uns angerissen hast, schon auch sehr, sehr weit Brennweiten. Also bist immer sehr nah an den Schauspielern dran. Da habe ich auch so ein bisschen.
Sehr weite Brennweiten?
Sehr. Sehr, sehr, sehr weit von der
sehr tief.
Sehr, sehr tief, ja.
Weit ist vielleicht nicht so ganz
das richtige Wort. Nicht weitwinklig, genau. Ich will aber auch nicht Tele sagen, sondern ich sage mal im Normalbereich. Nee,
aber es geht schon eher Richtung große, hohe Brennweitzahl, wie auch immer, für die Leute, die fotografieren.
Heißt, hohe Brennweitzahl, das war das, was ich sagen wollte.
Nicht weitwinklig, im Gegenteil.
Genau.
Du bist relativ nah dran, ne? Mittendrin halt.
Genau, man ist immer sehr mittendran. Und Miles Teller hat auch gesagt im Interview, er wusste das teilweise gar nicht, wo sie gedreht haben. Er dachte, es ist irgendwie größer, weiter, man sieht das Schlagzeugset, aber man ist halt unglaublich immer nah dran, teilweise so eine extrem nahen, dass du nur das Gesicht in der Kadrage hast. Und das macht es auch sehr intensiv. Und gerade in dieser Rushing- oder Dragging-Szene finde ich sehr, sehr gut gemacht, dass die Montage bzw. der Schnitt das unglaublich unterstützt, intensiviert und verdichtet.
Und ganz, ganz, ganz fürchterlich.
Es gibt auch so ein, zwei Specials auf YouTube, wo das Drehbuch so mitläuft und du dann erkennst, an welchen Stellen sie dann umgeschnitten haben, um die Montage halt so wirklich wirken zu lassen, wie sie ist. Und das gibt dem Ganzen einen sehr intensiven Drive.
Fun Fact.
Ja.
In der Szene, die Ohrfeigen.
Waren teilweise echt.
Sie haben immer mit Falschen geübt. Und als es dann hieß, jetzt lass mal drehen, haben sie es mit Echten gemacht. Und das ist auch der Take, der es in den Film geschafft hat.
Man sieht ja teilweise, wenn man ganz genau hinguckt, dass man im Anschnitt rote Bäckchen beim Meisterler sieht. Hat er, glaube ich, so schon immer ein bisschen. Aber da schießt ihm recht schnell dann doch ein bisschen mehr Blut noch in die Wangen rein.
Macht es noch ein bisschen. Also macht die Szene ist halt, weil du so nah dran bist, halt eh schon sehr intensiv und dass es dann halt wirklich diesen physischen Kontakt gibt, macht es halt noch ein bisschen echter, noch schlimmer.
Was man vor allem in der Finalsequenz dann noch macht, man baut unglaublich viele Reißschwenks ein.
Ja, da gibt's eine ganz ikonische Szene.
Man reißt zwischen den Becken her, die angeschlagen werden. Man reißt zwischen Fletcher und Andrew um 180 Grad die Kamera.
Genau, es geht nur
gefühlt ein Dutzend Mal her.
Geht nur um die beiden, dieses Duell, dass sie sich da liefern letzten Endes irgendwie, ne?
Und das fand ich schon sehr cool gelöst. Das hat mich kurz rausgebracht, aber das hat auch so eine unglaubliche Physis in die Bilder reingebracht.
Mhm.
Und
irgendwie muss es ja auch ein bisschen spannend gestalten. Ich meine, du hast da diese statische Band, ne? Die haben halt ihre Positionen, die können da nicht weg. Die
sitzen zum Großteil.
Genau, so. Und das muss natürlich irgendwie ein bisschen unterhaltsam irgendwie erzählt kriegen, von der Bildersprache her. Und das fand ich damit ganz gut gelöst auch.
Genau, du hattest vorhin schon gesagt, es endet in einem grande Finale.
Mm.
Und geht, glaube ich, ungefähr so rund 10 Minuten die Szene. Also wirklich der letzte Auftritt der Band, wo man etwas nicht kommen sieht, was zwischen durch Fletcher initiiert, zwischen Andrew und Fletcher halt läuft, wo du erst denkst, okay, er ist jetzt geläutert, man kommt sich näher und dann kommt nochmal so, kommt die Ohrfeige und du denkst, oh mein Gott.
Es ist sad. Reiht sich nahtlos ein in jede Menge Szenen, die quasi fast schon cringe-worthy sind zu gucken.
Genau.
Oder? Ob der jetzt mit dem Protagonisten, wenn er noch einer ist, noch sympathisierst mit Fibus oder nicht. Aber diese Szene, in die er da gepackt wird, kann jeder vielleicht so ein Stück weit bis zum gewissen Grad nachvollziehen und es ist einfach, will keiner sein.
Ja.
Und wir müssen uns das halt mit angucken.
Genau.
Und es hört halt auch nicht auf.
Nee. Aber gerade die Finalszene, da arbeitet der Film ja schlussendlich die ganze Zeit drauf hin. Und da gibt es auch einen Funfact übrigens, dass ja einer von den Studio-Bosses gesagt hat, als sie den Film dann produziert hatten, hat er irgendwie so eine Notiz in Damien Chazelle, hat er auch in dem Interview nochmal bestätigt gehabt, wo einer von den Studio-Bossen geschrieben hat, okay, wir haben das Skript und wie ihr es produzieren wollt, aber ganz ehrlich, ich habe es jetzt gelesen, wir wissen doch am Ende, dass das ein geiler Schlagzeuger ist. Muss denn die Endszene jetzt noch sein? Wo ich denke so, what? Und dann musste sich Damien Chazelle fast noch wehren, dass die Szene überhaupt so drin bleibt.
Und so lange es.
Und so lange es wahrscheinlich auch, wie sie ist. Wie gesagt, sie geht 10 Minuten. Und Andrew wird da fast noch mal durch Fletcher oder fast endgültig zerbrochen oder auch gegenüber anderen bloßgestellt. Und fast bevor es zu Ende scheint, überkommt es ihn aber selbst, finde ich. Und er löst sich von Fletcher, was zum einen für mich als Zuschauer Erfolg bedeutet, weil er entsagt Fletcher, er rückt wieder sein eigenes Interesse, sein eigenes Selbstbewusstsein in den Fokus und setzt sich über ihn hinweg. Auf der einen Seite ist es super traurig, weil man sich eingestehen muss, diese Methoden, die Fletcher den ganzen Film lang über angewendet hat, fruchten gewissermaßen, denn er wäre wahrscheinlich jetzt nicht da am Ende dieser Schlussszene, wo er sonst wäre. Und das ist so schwarz-weiß, Yin-Yang, du sagst...
Das ist ja genau die Krux, oder das ist ja genau, das, genau. Die Prämisse des Films letzten Endes, ob der Zweck die Mittel heiligt. Ja, er ist ein genialer Schlagzeuger und ist es dann okay, wenn für die 100 anderen, die er halt schlecht behandelt, die dann halt eben zerbrechen, die Charakter nicht so charakterstark sind oder wie auch immer, was auch immer das für Konsequenzen hat für ihr Leben. Gegebenenfalls, weil manchmal bist du so traumatisiert, ne? Ich meine, wir hatten das mit diesem Spieler, der nicht ordentlich sauber gestimmt war, obwohl das ja war und ne, wenn du da nicht so charakterstark bist, weil du vielleicht auch noch andere Themen da im Leben hast, die dich umtreiben, dann kann das halt Konsequenzen haben und da ist er d'accord mit Fletcher, ne, und sagt, ja, das passt schon, weil von den 100, die ich da im Zweifel zerbrochen habe, ist vielleicht einer dabei, bei dem das nicht so ist und deswegen hat sich das dann für mich gelohnt. Und das ist halt nicht okay, ne? Na. Und ich bedanke mich bei meiner Frau für das Zitat, dass es auch nur bis zu einem gewissen Grad hinhaut. Und ja, hier eh ad absurdum geführt wird, ich fordere dich, weil ich dich achte. So ein Quark. Ja, also ich bin
ganz gut, ja.
Ja, ich bin auf jeden Fall ja nicht d'accord und ja, es hat jetzt bei ihm funktioniert, aber wie gesagt, der Film liefert uns nicht ohne Grund noch einen anderen Moment, wo wir mitbekommen, wie es halt ausgehen kann, wenn es nicht funktioniert oder wo es vielleicht funktioniert auf den ersten Blick und auf den zweiten dann irgendwie doch halt eben Konsequenzen auf lange Sicht hat, ne? Wenn du einfach komplett hinüber bist eigentlich im Kopf. Durch diese, ja, seelische Stück weit Misshandlung, um dich da irgendwie zu formen zu irgendwas, was er glaubt, an seinem Kopf zu haben. Ja, hast du noch irgendwas anderes, bevor ich jetzt hier auch gleich noch zu meinen
nee, ganz kurz drei nur, Gedanken komme? Ich habe den Film jetzt, weiß nicht, irgendwie dreimal gesehen.
Okay.
Und beim letzten Mal war es jetzt wieder so, dass der Abspann einsetzte und ich war wirklich aufgewühlt. Mir war warm, ich habe geschwitzt, ich war verkrampft und dachte so, boah, dieser Film, dieses Ende, das zerreißt mich einfach. Und ganz kurz, um meine These abzuschließen, dann nochmal, weil es für mich super spannend ist, was der Film ganz gut macht, er hat so einen stark schwankenden Spannungsbogen. Also hast du immer so einen Anstieg der Spannung und dann, er ist ja ganz nett eigentlich.
Genau.
Und dann, bam, haut's dich wieder. Genau. Voll mit der Schlagseite irgendwie um.
Daraus besteht der Film permanent. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit, genau. Du bist selbst mit angespannt, dann gibt dir der Film so einen Moment zum Verschnaufen, wo du denkst, okay, jetzt wird es wieder ein bisschen besser, um dann irgendwie noch schlimmer zu werden. Und dann wird es wieder ein bisschen besser und dann noch schlimmer zu werden.
Ja, halt. Und das Ganze.
Das bleibt permanent so.
Und das Ganze verpackt in so einen klassischen Fünfakter. Also perfektes Beispiel, wie der Film die ganze Zeit drauf arbeitet. Du hast die Exposition, die Vorstellung der Charaktere. Du hast ein erregendes Moment, ne? Fletcher piesackt irgendwie Andrew die ganze Zeit mit diesen ganzen Höhen und Tiefen. Du hast den Höhepunkt bei dem Auftritt, wo Andrew dann seinen Unfall hat und dann doch nicht so richtig spielen kann und aus der Band geworfen wird. Du hast dieses retardierende Moment, wo du denkst, Fletcher und Andrew danach, jetzt versöhnen sie sich, jetzt kommt der Film doch wieder auf ein harmonisches Level. Und dann hast du zum Schluss die absolute Katastrophe. Ja, die man hier auch absolut als Katastrophe in vielerlei Hinsicht bezeichnen kann. Und deshalb funktioniert es hier sehr gut. Und Richtung Psychothriller haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach schon angerissen. Es gibt diese ultra bösen psychischen, mentalen Attacken durch Fletcher. Andrew leidet, er spaltet sich von seinem normalen Alltag ab. Er lässt alles hinter sich, isoliert sich noch mehr, als er vorher schon war. Und er zerbricht teilweise an Fletchers Demütigung. Und ich glaube, Damien Chazelle hat auch mal gesagt, dass ein Drehbuchentwurf auch mehr als Psychothriller mal angelegt war. Also noch mehr oder noch stärker im Fokus. Ja. Ansonsten für mich ganz kurz, habe ich irgendwelche Kontras, Nachteile? Eigentlich kaum, meckern auf hohem Niveau. Es gibt diese Szene, wo er mit seiner Freundin Schluss macht. Und das fand ich ein bisschen roboterartig, weil das ist fast zu viel Kalkül, ein bisschen zu viel, so und so wird's ausgehen, deshalb mache ich jetzt mit dir Schluss, bla. Das fand ich ein bisschen zu eiskalt und ein bisschen zu berechnend, selbst für Andrew, der so einen leichten Tick irgendwie hat für sowas, aber das fand ich ein bisschen zu krass. Aber das ist mehr gerade im Niveau. Ansonsten, ja, fand ich super.
Das kam ganz gut raus.
Ja,
glaube ich.
Ich habe jetzt auch gar kein abschließendes Fazit, sondern ich muss einfach sagen, so wie der Film auf dieses Ende hinausarbeitet und wie es gemacht ist, da greift eigentlich alles zusammen. Ja, es gibt Jazzmusiker, die sagen, da gibt es ganz viele Details, die passen nicht, oder Musikstücke, die machen im Jazz keinen Sinn, ja, oder was auch immer, aber für mich als Laien spielt es überhaupt keine Rolle.
Ist ja ein bisschen dann auch die Frage, wie authentisch du es machen willst, um am Ende vielleicht auch als Film noch unterhaltsam zu sein und zu funktionieren. Genau. Ne? Das ist ja eher mal ein Spagat, den du im Zweifel machen musst. Ne? So wie du, keine Ahnung, in etlichen Filmen Sachen hast, wo Ärzte sagen würden, so ein Quatsch.
Hashtag Interstellar.
Bitte raus.
Aber da gab es doch ähnliche Kontroversen.
Nein, ist richtig, ja.
Wurmloch, was?
Nein, ich denke da immer nur an irgendwie die Epinephrin-Spritze ins Herz oder so.
Wie, das geht nicht?
Das geht bestimmt, aber macht man das? Egal.
Tarantino sagt ja.
Ja, 90er Jahre ging nicht anders. Ja, ich bin nicht so pauschal mit meinem unendlich vielen großen Lob dabei. Du hast es hier zumindest schon kurz angedeutet. Die Screentime vom Vater als auch von seiner Freundin ist viel zu wenig, um den Punkt zu bringen, finde ich, den, wie du gesagt hast, dass er sich halt wegisoliert. Weil er kommt, er wird, als sie ihn einführen, eh schon als ein Eigenbrötler, der sein eigenes Ding macht, dargestellt. Und es kommt gar nicht raus, dass das Sachen sind, wo er glaubt, dass die ihm wichtig sind, wo du nicht weißt, sind sie ihm jetzt wirklich wichtig oder nicht? Oder glaubt er, dass sie ihm wichtig sind, weil das irgendwie sozial gefordert ist, dass ihm das wichtig sein muss? Aber nein, das Mädel spricht er scheinbar an, weil er sie halt wirklich gut findet. Und du hast am Ende sehr wohl die Sequenz, als alles in Frage gestellt wird, was bleibt. Und das ist auch die Frage, die dieser Film immer wieder aufwirft. Ist er besser als die anderen, weil er irgendwie in einer Sache brilliert und besser ist als die anderen? Oder kannst du auch ein erfülltes Leben haben, ohne in einer Disziplin halt der Beste zu sein? Ne? Weil er ja immer das Gefühl hat, seinem Vater entfliehen zu müssen, der es irgendwie nur zum Highschool-Lehrer geschafft hat und dessen Autorenkarriere nicht mega steil gegangen ist. Aber der sitzt halt abends da mit seinen Freunden und redet über seinen Tag und ist damit, glaube ich, super zufrieden da in seinem Häuschen. Und das ist ja genau der Kontrast, den er versucht, glaube ich, der Film zu machen. Und der kommt halt so ein bisschen noch einen Ticken zu kurz. Und was auch immer mit der Freundin ist, die haben da irgendwie ein Date und dann macht er Schluss. Waren die jetzt zusammen? Wie lange? Hatten die überhaupt mal körperlichen Kontakt in irgendeiner Form?
Wo ist es denn überhaupt körperlichen Kontakt?
Nein, aber das kam überhaupt gar nicht raus, dass die überhaupt zusammengekommen sind. Die haben ein Date und dann macht er Schluss. Aber nach einem Date bist du ja nicht zwangsläufig automatisch in einer Beziehung. So, das kam für mich, das war einfach viel zu wenig.
Das war ein bisschen Mittel zum
dann,
Zweck, ja.
Genau, um dann aber am Ende nochmal dieses wehmütige Telefonat mit ihr zu führen, wo wir dann rausbekommen, dass sie halt mit ihrem Leben ihr Leben auf die Reihe bekommen hat und halt einen neuen Partner hat und halt einfach weitergemacht hat. Und er ist aber da, was das betrifft, einfach irgendwie so ein Stück weit stehen geblieben auf diesem sozialen Stand da. Also da ging es halt bei ihm gar nicht weiter. Wo ich auch da nicht weiß, hat er das jetzt gemacht, weil die Konventionen das verlangen und weil er nicht weiß, was er machen soll, wo er sich jetzt, nachdem das alles da eskaliert ist, entschieden hat, dass Musik doch nichts mehr ist, bis er sich entscheidet, dass Musik es dann doch ist. Das hat mich gestört halt, weil das hätte, glaube ich, den Punkt hätte man einfach noch ein bisschen besser irgendwie rausmeißeln können. Und wie du es gesagt hast, die größte Stärke des Films, das ist aber mein absolut persönliches Empfinden, ne, ist für mich die größte Schwäche des Films.
Oi.
Nämlich, dass du den einfach nicht gut gucken kannst. Ist einfach ganz fürchterlich. Warum tue ich mir das freiwillig nochmal an, wenn ich ihn gesehen habe? Und da reiht er sich, um das jetzt vorwegzunehmen, da reiht er sich in etliche Filme ein, die genauso sind. Ich muss da allen voran an
soll ich was googeln?
Auf
den Rücken klopfen.
Nein, nein. Sei es drum, ich muss jetzt auch keine großen Beispiele bringen, aber es gibt einfach Filme, wo du sagst, die sind wirklich gut gewesen. Ich finde, das ist zum Beispiel tatsächlich ist so ein Film, wo ich sage, der ist wirklich toll, aber gucke ich den freiwillig gerne nochmal? und da reiht er sich halt so ein Stück weit mit ein, dass ich nicht sage, oh, ich freue mich drauf, diesen Film zu gucken, weil er mir körperlich Unbehagen bereitet.
Ja.
Und das ist gut, dass er das schafft, ne? Ich verstehe das sehr wohl, ja, dass das auch das Ziel ist. Aber das sorgt dafür, dass es halt für mich nicht schön wegzugucken ist, tatsächlich. Also es ist halt zu viel Unbehagen halt. Ja. Und das ist was Gutes, aber es sorgt für mich persönlich dafür, dass ich jetzt zum Beispiel mich nicht drauf gefreut habe, ihn vorbereiten für diese Review nochmal zu schauen halt. Und er hat mir recht gegeben. Und ich habe ihn besser verstehen können, weil ich mich halt einfach emotional auch ein bisschen distanziert habe und mir gesagt habe, ich lasse das jetzt nicht so an mich ran, ich gucke mir das jetzt mal aus irgendwie Analysebrille an. Das hat dann ein bisschen besser funktioniert, aber das ist eine Sache, dass ich, der hat mich beim ersten Mal gucken dadurch auch verschreckt, so ein bisschen halt. Also das war halt so ein, so, das war so meine erste Intention. Und dann da reinzuwühlen in was du gesagt hast, dass irgendwie Montage mega ist, dass der Schnitt toll ist, dass ein Oscar prämiert wurde. Das sind so Sachen, die du im Zweifel vielleicht beim ersten Mal gucken gar nicht so wahrnimmst und so rauspicken kannst, um das mal zu würdigen für das, was da ist. Und klar, dass irgendwie J.K. Simmons den Oscar verdient hat, mehr als das, für was er da abfackelt, brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber sprechen, hast du erwähnt. Steht da auch, wie gesagt, steht nicht zur Diskussion. Ja, aber das ist halt leider für mich so diese Prämisse davon, dass ich, das ist, was auch off-camera schon öfter mal gesagt haben halt. Also ich kann sehr wohl auch für einen Film, den ich nicht pauschal jetzt abfeiere, verstehen, was den großartig macht, was den gut macht, und ich unterschreibe, dass es ein Psychothriller ist und dass das Ende mega ist.
Sehr gut.
Genau. Aber ob der jetzt, keine Ahnung, auf Platz 44 All-Time-Filme IMDb-Liste stehen muss.
Ist das so?
Ist so. Sei jetzt dann einfach mal so dahingestellt. Aber, und das ist jetzt mein persönlicher Abschluss, den ich mir überlegt habe.
Alles gut, finde ich.
Wenn Damien Chazelle das machen musste, damit ich La La Land bekomme, dann ist das voll in Ordnung alles.
Oh Gott. Er hat ja auch teilweise autobiografische Züge, hat er ja gesagt.
Das ist richtig.
Er musste auch an der Highschool oder wollte an der Highschool Jazz-Schlagzeug spielen und hat relativ schnell mitgekriegt, dass das nicht so richtig sein Ding ist, und hatte da auch so einen Lehrer, der ein bisschen getriezt hat. Was natürlich hier auch ein bisschen überzogen ist, weil irgendwie den Schüler schlagen oder mental halt so demütigen, der wirst du schneller verklagt und irgendwie von der Schule geschmissen.
Ach, vor 5 Jahren war das wahrscheinlich alles noch möglich. Heutzutage kannst du sowas nicht mehr erlauben.
Vor 5 Jahren, ja, so schnell dreht sich der blaue Planet.
Frag doch James Gunn mal. Siehe unser Update von letzter Woche, by the way.
Weil du gerade bei Filmvergleichen bist, Unbehagen habe ich eher so bei, fand ich ganz witzig, bei Dance on the Dog von Lars von Trier, auch so ein Film, den ich genial finde, aber wo ich jedes Mal Angst habe, den zu gucken.
Ja, mir fällt noch einer ein tatsächlich, den ich eigentlich vorhin sagen wollte, wo ich hier den Rückenklopfer hatte.
Ja. Benötigt hast.
Die letzten Glühwürmchen.
Ah,
das ist ein Anime.
Ja, genau, das ist auch so ein Film.
Der ist auch so.
Ja, der geht in die gleiche
Richtung. Der bricht dich einfach, genau. Und das kriegt der auch hin. Und das, wie gesagt, dass das ein Film schafft, ist ja total super auch, ne? Das spricht auch für das Medium, ne? Mhm. Dass es halt dass es auch solche Gefühle wecken kann. Aber es sorgt dafür, dass ich nicht sage, dass wenn jemand sagt, oh, weißt du was, irgendwie mal gucken, keine Ahnung, Freitagabend, die letzten Glühwürmchen oder Whiplash, wo ich sage, nein. Wie heißt hier der Film mit Bruno Ganz, wo Hitler spielt?
Der Untergang?
Der Untergang. Same.
Ja?
Großartiger Film. Niemals werde ich den wieder gucken in meinem Leben.
Den fandst du so unangenehm auch?
Ja, fand ich unheimlich intensiv, war krass, hat mich mitgenommen tatsächlich damals und unglaublich bewegt, beeindruckt, aber no way, nicht, wenn ich es vermeiden kann.
Noch ein Titel von mir hier beim Vergleichsbingo.
Bitte.
Whiplash für mich, wenn der Abspann kommt, habe ich die gleiche Erfahrung wie bei Mad Max Fury Road.
Echt?
Mhm.
Man. Okay.
Das war das gleiche Erlebnis, vor allem im Kino, wie auch später dann auf der Blu-ray zu Hause. Mad Max, ich saß damals im Kino und so nach gefühlt 90 Minuten kommt so eine Szene, wo sie zum ersten Mal, ich glaube, da sind sie schon mit den Motorrädern in der Wüste oder sowas, wo sie auf die Frauen treffen. Und plötzlich habe ich gemerkt, da passiert gerade nichts. Und ich sacke so in meinen Kinosessel und merke, wie ich gerade absolut angespannt und verschwitzt war.
Ja, ja, ja.
Und ich dachte, was war denn hier gerade los? Ich war 90 Minuten wie auf so einer Achterbahnfahrt.
Ja.
Und das sind die letzten 10, 15 Minuten von Whiplash. Und das hat mich so, das reißt mich jedes Mal so mit, das ist unglaublich. Weil es auch so physisch von der Darstellung ist, genau wie bei
Weiß Fury genau, Road. Was du meinst, ja. Und aber ein Film, der eine Mischung aus all dem schafft, aus nicht nur dieser unglaublichen Anspannung, von der du irgendwann locker lässt, sondern der dich auch lachen lässt und wo du, weiß ich nicht, heulend im Saal sitzt, dass ich komplett ausgelaugt war, körperlich wie emotional, war tatsächlich für mich Interstellar. Mhm. Da war für mich persönlich alles dabei. Da gibt's halt diese unglaublich emotionalen Momente, da gibt's diese unglaubliche Anspannung, da gibt's diese Aha-Momente, dass ich einfach durch war. Aber nicht nur wegen der Anspannung, die der Film permanent verursacht, die dann irgendwie ablässt.
Ich war vor allem gesagt,
bei Whiplash ist es ja nicht nur eine Anspannung, sondern so ein, ich würde am liebsten ausmachen, weil unangenehm, ja, einfach genau. Unangenehm, verdammt nochmal. Ich möchte
das nicht mehr sehen.
Genau. Ja, also da gibt's so, wie gesagt, ja. Kandidaten, und das ist einfach nur, um meinen Punkt zu bringen, halt, ne, das heißt jetzt nicht, dass der Film schlecht ist oder so. Mhm. Macht euch da ein eigenes Bild, aber wie gesagt, seid gewarnt, das ist auf jeden Fall eine, wenn ihr euch drauf einlässt, halt eine Nummer ist, die ihr euch da gebt. Ne? Ja. Offensichtlich auch körperlich, wie wir gerade festgestellt haben.
Ja.
Und genau.
Ja. Wir haben jetzt vieles gesagt, zusammengefasst von meiner Seite nochmal, also wenn man so ein paar Sachen ausblenden kann, wenn man auch ausblenden kann, auch wenn man jetzt vielleicht aus der Jazz-Richtung wirklich kommt, dass vielleicht ein paar musikalische Sachen jetzt nicht wirklich korrekt sind, dann ist es für mich ein super klasse Debüt, was sehr klassisch aufgebaut ist, aber mit einigen Kniffen und Tricks super toll und super solide und teilweise State of the Art inszeniert ist, auch mit ein, zwei frischen Elementen. Und dann mit einem ganz einfachen Muster, aber super effizient auf ein grandioses Finale hinarbeitet, dass ich sage, ich gucke mir den Film auch gerne noch ein viertes und fünftes Mal an und wechsle danach die Klamotten, weil ich geschwitzt habe und gekrampft habe. Ja,
sag mir doch da gerne Bescheid, dann bin ich da nicht da.
Dann bist du da gerne nicht da. Alex hat sich gerade schon sein Herz ausgeschüttet, dass das nicht unbedingt sein Inszenierungsstil ist, weil es sehr unangenehm werden kann. Ansonsten.
Wie gesagt, nochmal, um das nur ein bisschen zu verpacken, ja. Ne? Das ist auch mal als Element vollkommen in Ordnung, ne? Und
ja.
Ist ja sogar super, habe ich ja gesagt. Aber ist nicht Basis. als unter Dauerbeschuss so,
ja.
Wie dort.
Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut euch den Trailer an. Den haben wir in der Podcast-Beschreibung. Wenn nicht, gleich darunter gibt es den Link zur Blu-ray auf der Internetplattform unserer Wahl.
Ich wollte mal schauen, ob das irgendwie auf irgendeinem Streaming-Dienst verfügbar ist. Das wäre so ein Kandidat, den du vielleicht auf Netflix kriegst. Ich habe es aber leider
den
vergessen.
Den kriegst du auf Amazon Prime.
Hast du gecheckt?
In
Prime?
Nee, kostet, glaube ich, 4,99 €.
Dann gibt es den bei Amazon, nicht bei Amazon Prime.
Den gibt's aber bei Amazon als Blu-ray für 5,55 €.
Ach Gottchen, ist ja goldig. Aber wer kann denn noch Blu-rays abspielen heutzutage?
Wer macht das noch, ja. Also entscheidet euch, ihr habt diverse Möglichkeiten, den zu sehen.
Und nicht vergessen, danach nochmal kurz den Kurzfilm einschieben und um nochmal zu verstehen, von wo wir kamen und von wo die kamen.
Wenn ihr das getan habt, sagt uns, wie ihr den Film fandet, schreibt uns Kommentare, beschimpft, liked uns, schickt uns Bilder auf Instagram, Twitter,
oh, nee, keine Bilder,
Facebook,
bitte. No.
Wie auch immer.
Keine Bilder.
Ja, vielleicht Eindrücke nach dem Film.
Belasst es bei Kommentaren, Selfies. Belasst es beim Daumen hoch, runter, wie auch immer.
Ein bisschen interaktiver werden.
Keine Bilder.
Die Top 10 vielleicht in unserem Feed, wir werden sehen.
Ihr findet uns unter NSRT Podcast, überall. Hattest du das gerade schon gesagt? Oder
nee, wollte ich dich sagen lassen.
Danke,
wie unser Tag ist.
Nett von dir. Ja.
Podcast.
NSRT Podcast. Jetzt auch mit Store, nach wie vor. Ich präsentiere ja hier immer
Model. Die Kamera läuft wieder, wer gerade bei YouTube zugeschaltet ist.
Mm, genau. Und ansonsten, wie in jeder Folge, möchte ich mich bei dir bedanken.
Ja, danke.
Hast
dir
wieder
auch,
Alex. Schön hier
ein gucken lassen.
Titel, Thesen und Temperament war dabei.
Das war schon ordentlich. Ich fand Whiplash ganz kurz noch ein bisschen schwierig zum Greifen, zum Fassen. Ich hoffe, ich habe alles irgendwie einigermaßen geradeaus gesagt, was ich sagen wollte. Aber ich glaube, ja.
Ich fand's gut, aber am Ende entscheiden die Zuschauer und Zuhörer da draußen.
Schön gesagt.
Sei es drum.
Es wird zum Sonntag wieder.
Genau. Wir sind nächste Woche wieder dabei für ein News-Update.
Richtig.
In 2 Wochen suchen wir uns wieder was raus für unser unser Review Nummer 12.
Mhm.
Haben wir dann das dreckige Dutzend voll.
Dreckiges Dutzend.
Herrlich,
ist das
oder?
Ein Clou?
Und ich glaube nicht. Und ja, wie gesagt, danke dir. Hat wie immer Spaß gemacht.
Ich freue mich.
Und dann würde ich mich bei den Zuhörern und Zuschauern nochmal verabschieden und mich fürs Zuhören bedanken. Und wir sind raus, bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore.